Namaste und guten Abend zusammen. Wenn wir uns heute umschauen, wie das Yoga sich so ausbreitet in der Gesellschaft, ist das schon ganz faszinierend. Vor 20, 30 Jahren hatte das noch so einen Hippie-Öko-Touch und inzwischen ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen und immer mehr Leute entdecken Yoga für sich und ihre Gesundheit und interessant ist es, sich anzuschauen, wie sich das auch hier im Westen entwickelt hat. Ende des 19. Jahrhunderts war der erste Yogameister, der in den Westen kam, Swami Vivekananda. Der hat 1896 oder 94 in Chicago auf der Weltkonferenz der Religionen einen aufsehenerregenden Vortrag gegeben, der viele wachgerüttelt hat und ein großes Interesse geweckt hat an östlicher Philosophie. Und es gab ja auch in Deutschland zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts eine große Bewegung von Gelehrten, die sich der indischen Philosophie zugewandt haben. Also auch die großen deutschen Denker haben sich damit beschäftigt. Und dann später in den 30er, 40er Jahren ist irgendwann der Swami Yogananda, also Paramahamsa Yogananda, in den Westen gegangen, nach Amerika, um dort Yoga zu verbreiten und viele andere mehr. Aber man kann tatsächlich sagen, dass der große Yoga-Boom im Westen, dass dafür mit hauptverantwortlich eben Swami Vishnu Devananda war. Und über den will ich heute ein bisschen sprechen. Kurz ein paar Eckdaten aus seiner Biografie vermitteln und ein paar Anekdoten erzählen. Es ist so, Swami Vishnu Devananda ist 1927 geboren und es ist nicht so ganz klar, an welchem Jahrestag. Offiziell gilt der 31. Dezember als sein Geburtstag, aber es wird vermutet, dass er das nur seinen Schülern gesagt hat, dass sie da nicht so ein Riesenbrimborium machen und dass sie das dann gleich mit der Silvesterfeier zusammenlegen können. Ist nicht ganz klar, ob er wirklich am 31.12. geboren ist. Jedenfalls stammt er aus Südindien, aus einer armen Familie. Ja, die hatten zwar ein Gut, aber eben nicht viel Geld. Und man erzählt sich, dass er als kleines Kind schon sehr wissbegierig war. Es war nämlich so, dass die nächste Schule von ihm zu Hause aus 5 Meilen entfernt war. Und er hatte wohl so einen Wissensdurst, dass ihm die Ausrede seiner Eltern, dass er nicht zur Schule gehen soll, weil es so weit weg ist, nicht ausreichte. Und es heißt, er sei über viele Jahre jeden Tag 5 Meilen morgens zur Schule gelaufen und abends wieder zurück nach Hause, weil er so einen starken Drang hatte, eben eine Schulbildung zu haben. Später dann wollte er mehr wissen, aber da die Eltern kein Geld hatten, konnte er nicht zu einer Universität gehen und hat sich dann für eine militärische Laufbahn entschieden, weil er dort eben eine gute Bildung auch kriegen konnte. Und das hat er kurze Zeit gemacht, wie man sagt, wohl auch recht erfolgreich in dieser kurzen Zeit, hat er verschiedene Aufgaben dort übernehmen können. Und dann geschah es eines Tages, dass er irgendwo rumsaß und im Mülleimer ein Pamphlet gefunden hat. Da stand ein Bild von Swami Shivananda und ein Text, und zwar die 20 wichtigen spirituellen Anweisungen. Das ist ein bekannter Text von Swami Shivananda, der den verfasst hat, um eben Orientierung zu bieten. Er hat diesen Text gelesen, das war irgendwo in Südindien, und war so inspiriert, dass er sich entschieden hat, dort mal hinzufahren. Ja, beim nächsten Mal, als er ein paar Tage frei hatte, hat er sich dann in den Zug gesetzt und ist 36 Stunden, wie es heißt, quer durch Indien gefahren, um eben Swami Shivananda aufzusuchen in Rishikesh. Und war nur wenige Stunden vor Ort, war aber ganz beeindruckt und musste dann wieder 36 Stunden zurückfahren zu seinem Militärdienst. Und dieser erste Besuch hat ihn wohl so schwer beeindruckt, dass er entschieden hatte, dort nochmal hinzufahren. Und beim zweiten Mal sind dann ein paar denkwürdige Ereignisse gewesen, die ihn dann veranlasst haben, dort sich mehr darauf auszurichten. Das eine war, als er dort in Rishikesh ankam, ja, war ihm klar, er ist ja wegen Swami Shivananda dorthin gegangen und er wollte mit ihm sprechen. Und es ist in Indien ganz üblich, dass wenn man zu einem Meister geht, dass man sich dann vor dem verneigt, ne? Also nicht nur einfach so die Hände falten und den Kopf nicken, sondern man geht richtig zu Boden und berührt die Füße des Lehrers. Das ist also eine ganz normale Geste, wenn man zu so einem spirituellen Meister geht. Und der Swami Vishnu Devananda wollte das nicht. Das war ihm irgendwie zuwider, sich vor jemand anderen auf so eine Weise zu verneigen. Und deswegen hat er sich so ein bisschen rumgedruckst und wollte einfach nicht dorthin zu dem zum Meister. Und dann kam plötzlich, wie man sagt, wie man sich erzählt, so eine Parade durchs Städtchen. Vorneweg Swami Shivananda irgendwie am Kirtans singen und hinten dran ganz viele bunte Leute mit Rasseln und Trommeln und so weiter. Und die kamen dann wohl in die Richtung von Swami Vishnu Devananda und der hat sich dann versteckt. Ja, weil der wollte dem jetzt nicht begegnen und schon gar nicht, wenn so viele Leute zugucken, sich dann da verneigen. Und Swami Vishnu stand irgendwie versteckt hinter so einer Mauer und Swami Shivananda ist eben auf ihn zu und hat irgendwie gesehen, dass er sich da versteckt hat. Und als sie sich dann Angesicht zu Angesicht standen, hat Swami Shivananda sich vor ihm verneigt. Er ist richtig zu Boden gegangen. Swami Shivananda war ein richtiger Hüne, 1,90 oder so muss der gewesen sein. Hat sich tief verneigt eben vor diesem jungen Aspiranten, der hin und weg war, ne? Dass der das so ahnen konnte und seine Bedenken auf so eine Weise dann völlig aushebeln konnte. Gut, das andere war wohl bei demselben Besuch, dass er bei einem Ritual irgendwie anwesend war am Ganges. Ja, der Ganges, wie ihr wisst, wird ja als heiliger Fluss in Indien verehrt und Swami Vishnu Devananda stand da so neben und dachte, was machen die da nur? Ne, das ist doch nur ein ganz normaler Fluss und was machen die da so ein Theater drumherum? Und Swami Shivananda hat ihn irgendwie berührt und dann hat er plötzlich ja, irgendwie eine tiefere Sicht auf die Dinge gehabt und hat plötzlich wahrgenommen, dass der Ganges eben kein normaler Fluss ist, sondern ein Energiestrom und das hat er vor seinem geistigen Auge gesehen und ja, und war von diesem Erlebnis eben ganz hin und weg. Und bei einem Gespräch, was er dann hatte mit Swami Shivananda, hat er sich dann eben entschieden, in den Ashram zu kommen. Kurze Zeit später, Militärdienst gekündigt, hat er dann auch schon so Gelübde abgelegt und ist Swami geworden, also eine Art Mönch. Ne, ab 1947 ist er dann eben ganz in den Ashram eingetreten mit 20 Jahren. Da hat er eine sehr schnelle Karriere gemacht. Er hat mit dem Hatha-Yoga sehr schnell Fortschritte gemacht und konnte die interessantesten Asanas machen. Es gibt ja in seinem Buch, was er später geschrieben hat, sehr viele Bilder, wo er wirklich die abgefahrensten Körperhaltungen eingenommen hat. Es ist so, ich habe mal den Swami Nityananda bei einem Vortrag gehört, der war mit Swami Vishnu Devananda zusammen in der Zeit im Shivananda Ashram und der erzählte, der war wirklich den ganzen Tag am Praktizieren. Der hat gar nicht an Essen oder so gedacht. Swami Nityananda hat ihm immer was auf Seite gestellt, dass der überhaupt was isst und ansonsten war der nur in der spirituellen Praxis ausgerichtet. Und es ist so, dass er dann auch sehr schnell, es ist ja 1948, die Vedanta Forest Academy gegründet worden. Das ist also von Swami Shivananda so eine Art Universität, wo man Yoga in allen Facetten kennenlernen konnte. Und da hat er dann den Swami Vishnu zum Hatha-Yoga-Professor ernannt. Und der war also zuständig, alle im Hatha-Yoga zu unterrichten. Und er hat eben sehr viel Fortschritte gemacht und sehr viel Wissen auch intuitiv erfasst. Er wurde mal gefragt, woher er das denn alles weiß mit den ganzen Praktiken und so weiter und hat gesagt, dass er durch Swami Shivananda sein drittes Auge der Intuition be geöffnet bekommen hat und dadurch sich an vergangene Leben erinnert hat, wo er schon sehr viel praktiziert hat. Es heißt aber auch, dass er mal eine Zeit lang aus dem Shivananda-Ashram weggegangen ist in den 10 Jahren, wo er da war, und bei einem Kundalini-Meister im Himalaya nochmal fortgeschrittene Kundalini-Praktiken erlernt hat. Jedenfalls, nachdem er 10 Jahre im Ashram war und dort eben viel unterrichtet hat, vor allen Dingen als Koryphäe im Bereich Hatha-Yoga und Raja-Yoga galt, hat ihm eines Tages Swami Shivananda ein 10-Rupien-Stück in die Hand gedrückt und gesagt: Du bist jetzt soweit, du kannst jetzt losziehen in den Westen und dort Yoga weitergeben. 10 Rupien, das ist noch nicht mal 10 Cent. Aber ein Mönch braucht eben nichts. Und so hat er die 10 Rupien genommen und ist nach Amerika gereist. Er ist wohl 1958 dort angekommen und hat zunächst mal eine Reise gemacht quer durch Amerika, um so ein bisschen einzutauchen in die westliche Kultur. Und hat dann angefangen, in Kanada 1959 in Montreal ein Yoga-Studio aufzubauen, recht erfolgreich. Ja, hat viele Leute angezogen und Gelder auch bekommen, sodass er 1962 dann den ersten Ashram aufbauen konnte. Den gibt es auch heute noch in Valmorin in Quebec. Dort ist ja, aus ein paar Zelten und ein paar Blockhütten ein Riesenareal geworden, wo, glaube ich, über 500 Menschen inzwischen hinpassen. Das ist immer noch die Hauptzentrale von der Organisation, die Swami Vishnu Devananda aufgebaut hat. Von da aus hat er dann eben verschiedene andere kleinere Zentren aufgebaut und dann 1967 mit durchschlagendem Erfolg auf den Bahamas ein Zentrum aufgemacht. Und zwar so richtig unter Palmen. Und ja, das ist sehr schnell auch sehr beliebt gewesen, sehr hoch frequentiert. Dann hat er in Kalifornien noch ein Zentrum aufgebaut, einen richtigen großen Ashram. Und 1978 dann hat er auch in Indien, in Südindien, einen großen Ashram aufgebaut, der auch heute noch existiert. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, inzwischen sind es 9 Ashrams, die er mit seiner Organisation aufgebaut hat und 20 große Zentren in so großen Städten wie eben Berlin oder Paris oder New York. Ne? Und er hat auch angefangen, kurze Zeit nachdem er nach Amerika kam, schon Bücher zu schreiben. Vor allen Dingen das große illustrierte Yoga-Buch gilt als das erste Yoga-Buch, was ganz systematisch in Hatha-Yoga einführt. Also in diesem Buch sieht man auch ganz viele Bilder, wo ich gerade schon gesagt habe, wo er die abgefahrensten Asanas eben vorführt. Dann ist wohl Ende der 60er Jahre, als er schon eine gewisse Berühmtheit auch war. Er hat zum Beispiel auch mal die Beatles getroffen und da gab es eine Begegnung auch mit Ringo Starr. Und zwar hat er dem den Kopfstand gezeigt und dann hat Ringo Starr wohl gesagt: Ja, wie soll ich denn den Kopfstand machen und wie soll ich denn auf dem Kopf stehen, wo ich noch nicht mal richtig auf den Füßen stehen kann? Er hat zum Beispiel dem König von Spanien Yoga-Unterricht gegeben. Seine Frau soll da wohl auch sehr dabei gewesen sein. Und Muhammad Ali hat wohl auch von ihm Yoga-Stunden bekommen. Oben im Wintergarten gibt es ein Foto auch davon. Gut, jedenfalls hatte er dann Ende der 60er Jahre eine Vision. Er hat in tiefer Meditation dagesessen und hat plötzlich Bilder gesehen vom Weltuntergang. Also er soll da einen großen Feuerball gesehen haben, der die Menschheit bedroht, viel Angst und Schrecken und dann zugleich so eine innere Eingebung, dass er was dagegen tun soll, dass die Welt untergeht. Und zwar soll er noch aktiver das Yoga verbreiten. Und das hat er sich zu Herzen genommen, was er dort in der Vision eben empfangen hat und hat dann angefangen, im großen Stil Yoga-Lehrer auszubilden. Seine Idee war, je mehr Menschen eben Yoga praktizieren und dadurch inneren Frieden kultivieren, desto eher kann sich Frieden auch in der Welt ausbreiten. Und so hat er als erster im Westen eine systematische Yogalehrerausbildung konzipiert. Zuerst war das angelehnt an so ein Programm, was es in der Vedanta Forest Academy auch gab. So eine dreimonatige Ausbildung, hat aber dann schnell das umgebaut auf eine vierwöchige Yogalehrerausbildung, die auf ziemlich gleiche Weise heute eben auch noch durchgeführt wird von Swami Vishnu Devananda und seiner Organisation und eben auch von Yoga Vidya. Und die gibt es seit 1969 und die Yogalehrerausbildung ist sozusagen gestartet worden, um mehr Frieden in die Welt zu bringen. Swami Vishnu Devananda war eben auch aktiv für den Weltfrieden. Er hat, um seine vielen Yoga-Center und so weiter zu besuchen, sich ein Flugzeug angeschafft. Ja, dieses Flugzeug wurde bunt angemalt von einem bekannten Künstler, Peter Max. Vielleicht kennt ihr das Beatles-Video vom Yellow Submarine. Ja, das hat zum Beispiel dieser Peter Max gemacht und er hat eben das Flugzeug angemalt, alles so Dinge, womit er viel Öffentlichkeit erregt hat und die Leute bewegt hat, mehr oder überhaupt Yoga zu machen. Mit diesem Flugzeug hat er dann auch so Friedensaktionen gemacht. Er ist zum Beispiel 1971 mal nach Nordirland geflogen, als es dort so religiöse Unruhen gab. Und da ist er mit einer Riesengruppe von Leuten durch die Stadt gelaufen und hat ein Lied gesungen, Love thy neighbor as thyself. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das, wobei da gerade die Protestanten gegen die Katholiken stritten und dass er eigentlich das oberste Gebot der Christenheit ist. Kurze Zeit später ist er auch mal mit dem Flugzeug über den Suezkanal geflogen, als Ägypten und Israel einen großen Konflikt hatten. Ja, da ist er von Ägypten losgestartet und Düsenjets sind an dem vorbeigeflogen bis zur Grenze und dann ist er über die Grenze geflogen. Auf der anderen Seite kamen dann die Düsenjets von den Israelis und dann ist er da irgendwie gelandet und noch weiter geflogen und später dann, und dann ist er nämlich nach Nordindien geflogen. Da gab es gerade auch Unruhen zwischen Pakistan und Indien, die ja bis heute noch nach der indischen Unabhängigkeit sich noch nicht geeinigt haben. Dort ist er auch über die Grenze drüber geflogen, hat da Blumen und auf Papier geschriebene Mantras abgeworfen als Friedenssymbol. Tatsächlich ist er 1983 auch mal über die deutsch-deutsche Grenze geflogen. Mit so einem Drachenflieger ist er in Berlin im Westen gestartet, über die Grenze geflogen und dann kaum beachtet oder die haben das kaum richtig gemerkt, die Militärs im Osten, dass da so ein verrückter Inder über die Mauer fliegt und irgendwie haben sie den dann wieder in Zug gesetzt, tatsächlich noch ein Käsebrot mitgegeben, dass er was zu essen hat. Und dann ist er wieder zurück nach West-Berlin geschickt worden. Das hat gar nicht so viel Aufsehen erregt. Kurze Zeit später hat er dann auch so Aktionen gemacht für Indien. Der ist mal 3, 4 Monate mit ganz vielen Schülern mit einem Doppeldecker quer durch Indien gefahren. Und also so ein Doppeldeckerbus, ne, da stand riesengroß drauf, Yoga für den Frieden und hat versucht, in Indien mehr Menschen dazu zu bewegen, sich mit ihrer eigenen Kultur zu beschäftigen und eben Yoga zu praktizieren. Und so hat Swami Vishnu Devananda eben alle möglichen Kanäle versucht zu benutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen und Menschen zu animieren, eben Yoga zu machen. Und so steht eben Yoga Vidya auch in guter Tradition dessen, eben mit allen möglichen technischen Mitteln zu versuchen, Menschen zu animieren, eben zum Yoga zu kommen. Seine Organisation, na, die war ziemlich groß und er hat sehr viele Schüler gehabt. Und das lag sicherlich daran, weil er so eine exzentrische, energiereiche Persönlichkeit ist. Er hat also in jungen Jahren so extrem viel Asanas, Pranayama und so weiter gemacht, dass der sein Leben lang die reinste Energie, wie sagt man, das reinste Energiebündel war. Der muss immer so leuchtende Augen gehabt haben und von morgens bis abends rastlos, außer wenn er sich zur Meditation hingesetzt hat oder zur Asana-Praxis, aber immer mit ganz viel Energie und Enthusiasmus seine Projekte durchziehend und immer voller Ideen und Inspiration für seine Schüler. Ich habe viele von seinen Schülern im Laufe der Jahre kennengelernt, die auch über ihn sprachen und alle hatten lustige Geschichten zu erzählen über ihn, wie er mit seiner exzentrischen Persönlichkeit eben Menschen geführt hat und immer wieder inspiriert hat. Ein paar Sachen, er ist zum Beispiel in den 80ern, als die Organisation ziemlich groß war, da gab es auch ein paar Schwierigkeiten. Zum Beispiel hatte er Kontakt zu einer Frau, die war Channel-Medium und hat gesagt, sie hat Kraft ihres Geistes Kontakt zu Swami Shivananda. Und hat für den Swami Vishnudevananda dann so Channel-Sitzungen gemacht und Informationen geholt, sozusagen von Swami Shivananda. Und anfangs war das wohl auch noch ganz, ganz lichtvoll und so weiter. Das ist dann wohl nachher umgekippt, dass da irgendwie komische Sachen gelaufen sind. Er war auch immer sehr offen für moderne Erkenntnisse, was so übersinnliche Fähigkeiten und Parapsychologie und solche Dinge anging. Und dann war es so, dass es total aufregend gewesen sein muss in dieser Bewegung, weil da immer viel mit so Sachen experimentiert wurde. Und irgendwann hat er da einen Schlussstrich gezogen und gesagt, wir bleiben jetzt hier beim klassischen Yoga. Wir richten uns eben auf das aus, wofür ich diese Organisation eigentlich gegründet habe und lassen diesen Quatsch mit Parapsychologie und Channel-Sitzungen und so weiter. Ne, und hat dann, wie es heißt, die Organisation auch gespalten. Viele haben dann aufgehört, weil das für sie irgendwie ganz essentiell war. Aber das war wohl ein wichtiger Schritt für die Organisation, um das langfristig auch umzusetzen, was er da an Visionen hatte. Also ja, gab es diesen Big Split, ne, wo sich das so ein bisschen geteilt hat und er dann noch sich mehr auf das Yoga ausgerichtet hat. Als die Organisation ziemlich groß geworden ist, hatte er die Gefahr erkannt, ne, weil er auch inzwischen bekannt in Funk und Fernsehen war, die Gefahr erkannt für sein Ego, dass es immer größer wurde. Und dann geschah es eines Tages, dass er weg war. Er war plötzlich verschwunden. Ne? Und dann hat man am Flughafen ein Ashram-Auto gefunden, da lag ein Zettel drauf. Ich bin mal weg, macht euch keine Sorgen. Ne? Und er ist dann wohl ein halbes Jahr in den Himalaya gefahren, um dort zu meditieren, um dieser großen Falle zu entgehen, mit einem riesengroßen Ego dann ja, da sich korrumpieren zu lassen. Und das hat er wohl noch ein weiteres Mal gemacht. Beim zweiten Mal war er wohl ganz tief im Himalaya und da muss es sehr kalt gewesen sein. Der kam mit abgefrorenen Zehen zurück, wurde dann auf Diabetes diagnostiziert und hat dann körperlich abgebaut. 1991 hat er dann einen Schlaganfall gehabt, war halbseitig gelähmt. Es gibt auch viele Bilder von ihm aus der Zeit. Da hat er dann so einen großen weißen Rauschebart auch gehabt und ja, dann wurde festgestellt, dass die Nieren nicht mehr funktionstüchtig sind. Es musste dann zur Dialyse und hat eben immer mehr körperlich abgebaut, bis er dann eben 1993, ne, mit wenig körperlichen Kräften sich entschieden hat, nochmal eine Pilgerreise durch Indien zu machen. Und bei dieser Pilgerreise hat er dann seinen Körper verlassen. Ja, das war am 9. November 1993. Und er hat in Südindien, in Kerala, eben beim Pilgern seinen Körper verlassen. Dieser wurde dann schnell nach Nordindien transportiert. Da ist einer der wichtigsten Ashrams gewesen von ihm und dort hat man ihn dann im Ganges versenkt, ja, so wie das eben üblich ist. So viel zu Swami Vishnu.